Wir sind mittlerweile offiziell in der neuen F1-Ära angekommen. Aber bevor überhaupt ein einziges Rennauto in Melbourne seine Runden dreht, haben wir hinter den Kulissen schon eine heiße Kontroverse am Laufen. Ihr habt es sicher mitbekommen. Stichwort der Mercedes-Motorentrick oder wie es im Fahrerlager schon teilweise heißt, Verdichtungsgate. Was steckt dahinter und warum haben sich Ferrari, Audi, Honda und jetzt sogar Red Bull offenbar zu einer Anti-Mercedes-Allianz zusammengeschlossen? Wir klären auf.
Tja, und nicht nur das. Alle Verantwortlichen haben anscheinend schon eine vorläufige Lösung ausgearbeitet, die wir euch natürlich in diesem Video zeigen werden und ausführlich drauf eingehen. Also bleibt dran, los geht's. Ihr seid beim Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Lasst uns sehr gerne ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu 5000 Abos dieses Jahr und werdet einfach Teil der Community und genießt dieses Video. Los geht's.
Los geht's. Und damit wir hier alle auf einem Level einsteigen können, kurz für den Kontext. 2026 bekommen wir bekanntermaßen komplett neue Power Units, die MGUH verschwindet. Der elektrische Anteil wird deutlich größer, der Verbrenner läuft mit nachhaltigem Kraftstoff, ganz wichtig. Und alles ist natürlich entsprechend stark reglementiert. Wir haben schon im Rahmen einer kleinen Serie zu den neuen Regeln ein Video genau zum Thema Motoren gemacht, auch ein separates nochmal zum Sprit. Schaut euch gerne die Playlist hier an, Sebastian verlinkt die euch. Dann könnt ihr da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen, wenn ihr möchtet. Aber für den Moment, das ist, was ihr wissen müsst.
Tja, und ein ganz zentraler Punkt dabei ist das Verdichtungsverhältnis. Dieses Wort habt ihr jetzt wahrscheinlich in den letzten Wochen extrem oft gehört. Und es geht um das Verdichtungsverhältnis des Verbrennermotors, der Verbrennerkomponente von dem Motor. Und die FIA hat hier eine ganz klare Obergrenze festgelegt. Auch das wisst ihr wahrscheinlich. Warum überhaupt? Ist ja, wird nicht so oft erklärt. Also natürlich einerseits Kostenkontrolle, andererseits Zuverlässigkeit hat damit zu tun und Chancengleichheit, vor allem für die neuen Hersteller. Die haben es dann einfach auch einfacher, jetzt neu reinzukommen, denn die anderen hatten ja wirklich viele Jahre Vorsprung in der Hybrid-Ära, in der bisherigen. Ja, ist ja immer noch Hybrid, aber wisst, was ich meine. Und das senkt die Schwelle dann sozusagen. Aber genau da liegt jetzt das Problem, denn im Hybrid-Zeitalter da kann man nicht einfach mehr Sprit verbrennen, um mehr Leistung rauszukitzeln. Dann wird jetzt eben die Effizienz zur wichtigsten Waffe. Wer heute Sky geschaut hat, Jost Capito, ehemaliger BMS-CEO, der war da auch als Gast kurz zugeblendet und der hat das auch ausführlichst erklärt. Dave wird jetzt auch gleich ein bisschen was dazu erzählen, aber ganz kurz gesagt, je effizienter der Motor, das heißt, mit je weniger Sprit er sozusagen operiert auf dem gleichen Level wie andere und dafür eben weniger Sprit braucht, desto besser ist es. Jost Capito hat gesagt, dann kannst du auch sozusagen den überschüssigen Sprit, so hat er es erklärt, auch dazu nutzen, um die Batterie dann schneller wieder aufzuladen. So auch das geht, zumindest, ja.
Mehr Effizienz ist mehr gut auf jeden Fall. So kann man das zusammenfassen. Ich bringe mich da auch nochmal ganz kurz auf den Stand. Vereinfacht beschrieben, die Verdichtung, um die es hier geht, die beschreibt, wie stark das Luft- und Kraftstoffgemisch natürlich im Zylinder zusammengepresst wird. Ja, das passiert ja tausende von Malen pro Sekunde. Bis zu 12.000, 13.000 irgendwie drehen die Motoren aktuell. Und dann wird das erst gezündet, dieses Gemisch. Ja? Und je höher diese Verdichtung ist, desto mehr Energie lässt sich aus der gleichen Menge Kraftstoff gewinnen. Ganz wichtig. Und in einer Formel-1-Welt, du hast das ja gerade schon ganz anschaulich erklärt, die strenge Energielimits hat, wie das jetzt heutzutage eben ist, heißt es dann, ne, mehr Leistung, ohne mehr Sprit zu verbrauchen und auch ohne mehr Sprit mitschleppen zu müssen. Das ist auch eine Gewichtsfrage, nicht zuletzt. Und ja, kleine Unterschiede können da schon wirklich große Wirkungen haben. Ja. Mehrere Zehntel pro Sekunde kann das ausmachen. Und das ist bei einer neuen Ära, wie wir sie jetzt haben, schon eine ganze Menge. Das Verdichtungsverhältnis ist auf 16:1 ja eigentlich festgelegt. Mercedes kann durch Tricks, welcher Art auch immer, offensichtlich im Fahrbetrieb dann bis zu 18:1 erreichen. Und das soll eine ganze Menge bringen. Mehrere Zehntel pro Sekunde, wie gesagt, je nach Strecke.
Tja, und da sind wir jetzt beim Kern des Vorwurfs gegen Mercedes. Also das Limit selber ist da eben nicht das Problem, sondern wie es kontrolliert wird. Die FIA misst das Ganze ja auch, damit es alles seine Ordnung hat. Und das passiert eben aktuell statisch, also im kalten Zustand, bei Umgebungstemperatur. Und da hat jetzt Mercedes angesetzt. Viele von euch wissen auch, wahrscheinlich, wie das funktioniert. Der Vorwurf lautet, im Stand ist der Motor bei Umgebungstemperatur völlig regelkonform, aber sobald er dann unter Rennbedingungen läuft, also wenn es dann extrem heiß wird, wie es dann halt so der Fall ist an einem Motor, dann verändert sich die Geometrie so, dass die effektive Verdichtung deutlich steigt, eben bis auf 18 zu 1, was dann, ja, das ist jetzt der Streitpunkt, eben vermutlich illegal ist. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Es wäre aber in dem Fall
Mutmaßlich.
kein klassischer Cheat, kein bewegliches Teil in dem Sinn oder ein Schalter oder irgendwas, Trick auf Knopfdruck, sondern es ist halt einfach eine physikalische Geschichte, bei dem durch die Hitze und die Materialausdehnung und die Belastung dann eben dieses neue Verhältnis entsteht.
Ja, und wie das Ganze erreicht werden kann, dazu gibt es auch unterschiedliche Theorien natürlich. Und ja, Zufall ist das alles sicher nicht, ja, wie sich das so anhört. Eine Möglichkeit, gezielte thermische Ausdehnung bestimmter Bauteile, ja. Wenn sich Kolben, Pleuel oder Zylinderkopf oder so unter großer Hitze dann natürlich minimal anders verhalten als im kalten Zustand, verändert sich natürlich der Raum, der dann da übrig bleibt und das Verdichtungsverhältnis ändert sich. Also eventuell exotische Materialien, die na, sich gewissermaßen verändern können, ja, wäre auf jeden Fall eine denkbare Option. Und das muss ja gar nicht viel sein, ja. Winzige Maße, Bruchteile von Millimetern, aber das summiert sich in so einem Zylinderkopf dann natürlich. Und genau diese Bruchteile könnten am Ende aber dann wirklich über die ja, effektive Verdichtung entscheiden.
Tja, dann haben wir natürlich moderne Verfahren wie 3D-Druck, spezielle Materialmischungen. Also da hat man die ganze Palette inzwischen in dieser modernen Zeit zur Verfügung. Innere Strukturen, die sich dann unter ja, bestimmten Temperaturen kontrolliert verformen. Das kann man tatsächlich ja dann auch ganz schön inzwischen simulieren und dann so umsetzen mit moderner Materialtechnik oder Fertigungstechnik. Und es passiert dann nicht halt zufällig, sondern es ist dann genauso geplant. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Eine andere Idee, die diskutiert wird, eine Theorie, dass es kleine Zusatzvolumen oder Kanäle gibt, ja, die beim statischen Test dann mitgemessen werden und im laufenden Betrieb aber dann keine wirklich große Rolle mehr spielen. Also es wilde Sachen, die auch wir ehrlich gesagt nicht so richtig hundertprozentig verstehen oder weit davon entfernt, hundertprozentig zu sein. Also wir können es jetzt zumindest mal hier erwähnen, aber da jetzt wahrscheinlich auch bei euch einige, die das noch wesentlich besser durchschauen. Aber im Klartext, wir wissen,
Ingenieur an die Front, Leute.
Dass wir ein paar auf jeden Fall bei den Zuschauern haben. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus und wir können auf jeden Fall eine Sache gesichert sagen. Wir wissen jetzt, oder die wenigsten wissen, wie gesagt, sonst wird es ja nicht diese Theorien geben, wie es im Mercedes-Motor ausschaut, aber dass sich das Verdichtungsverhältnis ändert, das ist gesichert. Ja, also das scheint auf jeden Fall der Fall zu sein. Und ja, jetzt schauen wir mal, warum werden denn alle plötzlich nervös? Also jetzt ist ja gerade die Sache am Hochkochen.
Ist auch so, ja, und das ist genau die Erklärung, ja. Wenn das nämlich stimmt, dann hätte Mercedes da einen strukturellen Vorteil, und zwar einen, den man nicht einfach kopieren kann, ja. Bevor man nicht weiß, welche Materialien sich da genau wie ausdehnen, unter welchen Bedingungen, da kann ja niemand reinschauen, außer den Mercedes-Ingenieuren natürlich. So lange kann das niemand wirklich in irgendeiner Form nachmachen, diesen Trick. Ferrari, Audi, Honda argumentieren deshalb dann, ein Motor muss zu jeder Zeit regelkonform sein, nicht nur im Messraum der FIA und eben konsequenterweise nicht nur bei Umgebungstemperatur. Und politisch ist jetzt relativ brisant, ja, Red Bull soll sich dann ja in den letzten na, Tagen und Wochen dann auch dieser Sichtweise angenähert haben zumindest und angeschlossen haben auch. Das ist relativ bemerkenswert, denn Red Bull war in der Vergangenheit na, traditionell eher auf der Seite der kreativen Regelauslegung, unabhängig davon, ob sie da jetzt ja, negativ betroffen waren oder nicht. Aber es gibt noch einen Aspekt, Sebastian.
Ja, ist natürlich auch klar, ne, weil in der Vergangenheit sie natürlich die mit dem besten Auto waren. Und da hat man natürlich leicht reden. Da sagt man, hey, komm, ja, müsst ihr mal besser euren Job machen. Wurde ja auch so teilweise dann gesagt in der Vergangenheit. Ja, aber man darf nicht vergessen, die haben auch in der Vergangenheit, auch in der jüngeren Vergangenheit, sehr, sehr viele Ingenieure von Mercedes abgeworben. Also es ist tatsächlich ein signifikanter Anteil, die sicherlich auch da ein gutes Know-how mit reingebracht haben, sonst wären sie nicht abgeworben worden. Das will man natürlich. Und da kann es gut sein, dass die auch versucht haben, eben diesen oder einen ähnlichen Trick mit dem Red Bull Powertrain-Triebwerk durchzuführen. Es hieß ja auch, dass Red Bull in der Lage ist oder dem Motor auch sowas durchzuführen oder ja, eine ähnliche physikalische Gegebenheit zustande gebracht hat. Und die vier die steckt jetzt natürlich mitten im Dilemma. Wenn man jetzt eingreift, ja, und das sozusagen verbietet bei Mercedes, dann riskiert man Chaos vor dem Saisonstart. Wenn man jetzt aber nicht eingreift, dann riskiert man ja möglicherweise extreme Dominanz von Mercedes und Proteste ohne Ende, was ja auch nachvollziehbar ist, weil es ist ja nicht abschließend jetzt geklärt, ob es illegal ist oder nicht. Aber da kommen wir jetzt dann auch gleich drauf. Ja. Das steht jetzt anscheinend kurz bevor, dazu definiert zu werden. Tja, und das ist ja eben sehr spannend, ne? Es gibt Möglichkeiten, dieses Reglement so und so zu lesen. Und die FIA hat natürlich das letzte Wort und muss jetzt auch echt mal für Klarheit sorgen.
Ja, der Zeitdruck ist auf jeden Fall real. Ja, die Motoren müssen auch bald homologiert werden. Das heißt, so wie sie dann einmal hinterlegt sind bei der FIA, so müssen sie dann, identisch und baugleich immer wieder hergestellt werden. Wenn die FIA dann mal reinschaut und Veränderungen bemerkt, dann gibt es Ärger auf jeden Fall. Danach sind nämlich, oder nach dieser Homologation sind Änderungen an der Hardware ja praktisch ausgeschlossen. Ja. Man kann dann über Motorensoftware vielleicht noch was machen, über Drehzahlkennfelder oder sowas, aber die Hardware bleibt dann, ja. Also, die FIA hat jetzt wirklich nicht viele Optionen. Man kann sie natürlich angucken, ob man die Messmethoden in irgendeiner Form anfasst und anpasst. Man dann auch sagt, vielleicht messen wir jetzt auch bei höherer Temperatur und auch dann muss das Ding regelkonform sein. Man könnte, wie gesagt, dann realistische Tests unter starke Hitze dann auch in Betracht ziehen. Und man könnte auch gewissermaßen kontrollieren über Sensoren und über Daten, was sich denn da so tut. Auch da kann man wahrscheinlich ablesen, wie ein Verdichtungsverhältnis sich da jetzt verändert, ja, unter bestimmten Temperaturen. All das ist technisch ja schon kompliziert auf jeden Fall. Und vor allem ist es politisch auch heikel, denn wenn man was anpasst an den Regeln zu diesem Zeitpunkt, dann trifft es natürlich alle, aber es trifft nicht alle gleichermaßen schwer und hart. Ja, die einen müssen dann sehr viel ändern an ihrem Aggregat, die anderen eher weniger. Ist gewissermaßen unfair. Alle haben ihren Motor nach den Regeln gebaut, die jetzt schon seit einer ganzen Weile bekannt sind. Man möchte nicht tauschen mit der FIA auf jeden Fall. Ja. Andererseits, wenn dann ein Motorenhersteller wieder einen riesen Vorsprung hat, wie Mercedes das eben 2014 hatte, es ist ja auch Mist. Ja. Dann hast du halt jemanden, der dann jahrelang alles gewinnt und in Grund und Boden fährt. Nicht ideal. Klar ist, wir müssen das Thema im Idealfall noch vor Saisonstart irgendwie geklärt kriegen. Sonst spricht man da das ganze Jahr drüber und alle Erfolge, die dann Autos mit Mercedes-Motoren einfahren, potenziell, ja, die stehen dann auf jeden Fall unter einem dunklen Licht. Gibt's das? Weiß ich nicht.
Ja, unter einem keinem guten Stern im wahrsten Sinne des Wortes. Oder unter einem extrem guten Stern in dem Fall, ja. Ja, aber jetzt zum Kern der Sache, ja. Also,
jetzt kommt die große Wendung.
Eine Lösung abzuzeichnen. Die FIA hat am Rande der Testfahrten in Bahrain jetzt eine Erklärung abgegeben und die lese ich euch jetzt mal vor. Zitat, in den vergangenen Wochen und Monaten haben die FIA und die Motorenhersteller gemeinsam eine Methodik entwickelt, um die Veränderungen des Verdichtungsverhältnisses beim Übergang von Umgebungs- zu Betriebsbedingungen zu quantifizieren, also zu messen auf Deutsch. Ja. Nach Validierung dieses Ansatzes wurde ein Vorschlag eingereicht, demzufolge ab dem 1. August 2026 die Einhaltung des Verdichtungsverhältnis-Grenzwerts nicht nur unter Umgebungsbedingungen, sondern auch bei einer repräsentativen Betriebstemperatur von 130 Grad Celsius nachgewiesen werden muss. Mhm. Weiter heißt, die Motorenhersteller haben über den Vorschlag abgestimmt und das Ergebnis wird innerhalb der nächsten 10 Tage erwartet und zeitnah bekannt gegeben. Wie alle Regeländerungen in der Formel 1 bedarf auch diese der endgültigen Genehmigung durch den FIA-Weltrat für Motorsport. So, also, das heißt im Klartext, wir haben jetzt noch knapp 3 Wochen bis Saisonstart. In weniger als 2 Wochen werden wir dann sozusagen dieses Ergebnis wissen und die Entscheidung wohl auch. Man darf aus meiner Sicht davon ausgehen, dass es für Mercedes nicht reichen wird, wenn da alle abstimmen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Kann man jetzt noch nicht wissen, aber das wäre jetzt so mein Tipp, Dave.
Ja, bin gespannt. Und im Klartext bedeutet das, sollte da eine Einigung erzielt worden sein, dass man sich dieser neuen Messmethoden bedienen will, um dann Legalität und Chancengleichheit herzustellen, dann müsste Mercedes bis August, was war das Datum, 6. August oder so? 1. August, 26, 1. August, genau. Macht der Sinn. Ja. Ab dann müssten die Mercedes-Motoren auch eben unter großer Hitze das ja, maximale Verdichtungsverhältnis aufweisen. Also müssten sie da wohl schon ein bisschen umstrukturieren. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Keine Ahnung, wie die Entscheidung jetzt eben ausgefallen ist. Das werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall erfahren. Aber es tut sich endlich was und es kommt Bewegung in die Sache. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich, und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich bin mir sicher, dass im Sinne der Formel 1 entschieden wurde von allen beteiligten Motorenherstellern. Niemand hat Bock drauf, dass da ständig irgendwie diskutiert wird, dass irgendjemand einen unfairen Vorteil hat, aber genauso wenig natürlich. Und Toto Wolff ist ja auch ein sehr intelligenter Typ und der weiß, er kann dann nicht nochmal irgendwie darauf beharren, dass seine Mannschaft da irgendwie einen, ja, ich sage mal, semi-legalen Vorteil hat auf jeden Fall, weil in den Regeln steht halt 16 zu 1. Wenn sein Motor dann irgendwie was anderes macht, dann na, kann man da definitiv drüber diskutieren. Und ich glaube, er will auch als echter Sportsmann, der ja auch wirklich ist, Erfolge einfahren, aber die sollen lupenrein sein und auf jeden Fall zweifelsfrei, ja. Das möchte auch Mercedes als Weltkonzern, die sind da auch sehr drauf bedacht. Also, wie gesagt, meine Einschätzung ist, die werden sich da schon irgendwie einigen und ab dem 1. August sind dann alle Motoren soweit unter allen Bedingungen regelkonform und niemand wird mehr drüber sprechen. Hoffentlich, ja. Das ist nämlich die große Frage, ist das Ganze unsportlich, ja, dieser Vorteil, oder ist es am Ende dann wirklich, die DNA der Formel 1, ja, dass man das Reglement liest, Graubereiche und Lücken in irgendeiner Form identifiziert und dann die Physik vielleicht ein Stück weit austrickst. Solange es kein explizites Verbot gibt, ist das ja auch genehm. Diese ganze DRS-Geschichte, DAS wohlgemerkt, ja, diese Reifenverstellungsmechanik am Mercedes war ja auch so eine Geschichte, ja, die war sehr im Graubereich des Reglements. Die FIA hat sich's angeschaut und hat sich dann darauf geeinigt mit allen Beteiligten, so, okay, ihr habt einen cleveren Trick gefunden, cool, aber den verbieten wir fürs nächste Jahr. Dieses Jahr sollt ihr meinetwegen nutzen und einen Vorteil daraus ziehen. Das war ein guter Kompromiss meines Erachtens nach. Ja, aber solche Sachen gibt es ja immer wieder, ne? Doppeldiffusor, das DRS habe ich genannt. Flexi-Wings waren ja in den letzten Jahren auch immer wieder ein Thema. Und dann meint man so, ja, kann nicht sein, das kann gar nicht erlaubt sein. Und am Ende stellt die FIA fest, jo, doch ist es. Ist laut der aktuellen Regeln in Ordnung, aber wir werden mittels einer technischen Direktive oder mittels Regeländerung dem Treiben dann ein Ende setzen zum Zeitpunkt X. Und ja, so wird es auch dieses Mal laufen, oder?
Ja, ich gehe davon aus, dass das Ganze nicht mehr erlaubt sein wird ab 1. August und dass wir das ja in den nächsten 10 Tagen dann auch offiziell haben. Ich glaube, sonst würde jetzt nicht so ein Statement rausgehauen werden. Das Ding ist eigentlich schon halb gegessen. Ja, deswegen,
Ruhe muss rein, ne?
genau. Und ich wäre auch froh, wenn wir das dann endlich hinter uns haben, genauso wie diese ganzen Kinderkrankheiten aktuell mit den Starts. Macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen. Haben wir auch schon drüber geredet. Video ist hier verlinkt dann und damit sind wir am Ende angekommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht auf Abo gedrückt habt, vielleicht haben wir euch jetzt überzeugt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr Teil unserer Community werdet. Und ja, wir haben jetzt noch ein paar Testtage, die wir begleiten werden. Wenn sich da was tut, werdet ihr es auf jeden Fall hier erfahren und besprochen wissen. Und ja, lasst uns gemeinsam uns freuen auf Melbourne, trotz der ganzen Bauchschmerzen, die es momentan gibt.
Und denkt dran, eure Meinung ist immer gefragt. Ihr habt sicher auch einen Standpunkt zu diesem Thema. Agiert die FIA da in Ordnung oder sollte sie sofort einen Riegel vorschieben? Sagt es uns sehr gerne in den Kommentaren, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid. Da freuen wir uns immer drüber und diskutieren freudig mit euch. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ahoi.